Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder. War jemand von Ihnen am Montag vorgestern hier bei der Prüfung, die nicht stattgefunden hat?
Eine Kollegin.
Okay, also der, es tut mir leid, ich bin rechtzeitig nach Wien gekommen, konnte auch niemanden verständigen. Aber der nächste Termin ist schon eingetragen auf der Instituts-Homepage. Ich kann es aber auch anhand meines Kalenders Ihnen sagen. Das ist der 3. Mai, 18 Uhr wieder hier. Sollte also jemand, oder sollte es jemanden kennen, der die Prüfung dringender braucht, kann der oder die sich mit mir in Verbindung setzen, da können wir irgendwie zwischendurch das erledigen. Gut, das wäre also dann diese Sache. Dann möchte ich zunächst kurz die wichtigsten Punkte vom letzten Mal zusammenfassen und einiges noch ergänzend hinzufügen. Wir sprachen unter anderem von dem Problem der Objektivität, nicht nur in der Biologie, in der Wissenschaft überhaupt. Was heißt objektiv? Was bedeutet das Objektivitätspostulat? Ich habe gesagt, wir sollten das ersetzen durch das Postulat der Intersubjektivität, das heißt wissenschaftliche Erkenntnisse, wissenschaftliche Theorien, Modelle, Aussagen und so weiter müssen grundsätzlich so formuliert sein, dass sie von zumindest mit dem betreffenden Fachgebiet vertrauten, nachvollzogen, überprüft und unter Umständen widerlegt bzw. durch bessere Theorien, Aussagen usw. ersetzt werden können. Damit erweist sich Wissenschaft, wie gesagt, keineswegs nur die Biologie, sondern jede Wissenschaft, als ein ständiger Prozess der Korrektur, ein Prozess der Selbstkorrektur, der gewissermaßen kein Ende hat und kein Ende nimmt, sondern permanent weiter schreitet und indem also ständig Fehler oder fehlerhafte Aussagen und so weiter korrigiert und verbessert werden. Wobei man auch natürlich hinzufügen muss, ich habe das auch erwähnt, dass es so etwas wie die letzte Wahrheit nicht gibt und nicht geben kann. Wahrheit ist, nebenbei gesagt, eigentlich ein metaphysischer Begriff. Was soll denn das sein? Hängt das irgendwo in der Luft und wir nähern uns immer mehr an die Wahrheit heran. Wahrheit ist ja etwas, was wir selber gewissermaßen erzeugen. Ich habe gesagt, wahr ist, was sich bewährt. Das heißt nicht, dass alles beliebige wahr sein kann, sondern was wir für wahr halten, wird ja ständig mit der uns umgebenden Realität konfrontiert und damit schon können wir nicht alles Beliebige für wahr halten. Also die Aussage, wahr ist, was sich bewährt, bedeutet keineswegs eine Beliebigkeit und keineswegs, dass alles und nichts wahr sein kann. Ich habe dann auch, und das betrifft dann besonders die Biologie, wir werden noch darauf zurückkommen, von der Subjekt-Objekt-Trennung gesprochen, beziehungsweise davon, dass es völlig voraussetzungsloses Beobachten von Seiten eines Subjekts, eines Wissenschaftlers, nicht gibt. Jede hat irgendwelche Erwartungen, Vorurteile, unter Anführungszeichen gesagt. Kein Wissenschaftler beginnt gewissermaßen im luftleeren Raum und geht völlig ziellos herum, sondern hat ja schon bestimmte Vorstellungen davon, was bei den betreffenden Untersuchungen herauskommen könnte. Also Objekt und Subjekt sind nicht strikt voneinander zu trennen, sondern stehen in stetiger Wechselwirkung zueinander. Wobei natürlich die Distanz zwischen Objekt und Subjekt, und darauf wird heute noch zurückzukommen sein, von einem zum anderen und von einer zur anderen wissenschaftlichen Disziplin unterschiedlich ist. Je näher man sich dem Leben und insbesondere dem Menschen nähert, je näher man dem Menschen kommt, wird die Distanz zwischen Subjekt und Objekt immer geringer. Letzten Endes, und das wird uns ja hier nur ausführlich beschäftigen, wenn es darum geht, Aussagen über den Menschen zu treffen, über menschliches Verhalten, menschliches Denken und so weiter, sind ja Objekt und Subjekt identisch. Das sind ja immer wir Menschen, die über uns irgendetwas aussagen, über uns irgendetwas herausfinden wollen, woher wir kommen, wohin wir gehen, wo wir stehen und so weiter. Aber das wird uns noch weiter näher beschäftigen. Wissenschaftliche Erklärung, Nächster Stichwort, auch das betrifft alle Wissenschaften, eine Erklärung in der Wissenschaft bedeutet, dass ich mich darauf verlassen kann, also das Kriterium der Zuverlässigkeit, und das bedeutet auch zugleich, dass eine Erklärung, eine wissenschaftliche Erklärung nicht mit grundsätzlich unbekannten oder unerforschbaren Größen arbeiten kann. Ich kann, wie gesagt, wenn Sie mich fragen, woher kommt der Schlaf zustande, und die Antwort, da gibt es eine Schlafkraft, so ist das keine wissenschaftliche Erklärung, weil die Schlafkraft als solche ja gewissermaßen das Phänomen in den Bereich des Obskuren verschiebt und ich dann erst recht nicht weiß, was der Schlaf ist. Und da könnte ja gewissermaßen endlos einen Regress durchführen und dann fragen, ja, woher kommt denn die Schlafkraft? Ja, da gibt es eine Metaschlafkraft und so weiter, und irgendwann wird das Ganze vollends absurd. Natürlich gibt es Grenzen der wissenschaftlichen Erklärung, und insbesondere betrifft das wiederum die Biologie, ein Problem, das ja in der Theorie der Biowissenschaften eine große Rolle spielt. Ich habe zum ersten Mal auf diesen mehr oder weniger berühmten Aufsatz, wie ist es, eine Fledermaus zu sein, hingewiesen. Man könnte genauso fragen, wie ist es, eine Katze zu sein oder ein Wildschwein oder eben auch ein Mensch. Die Frage bleibt letzten Endes im Falle der Fledermaus, der Katze, des Schweins und so weiter unbeantwortbar. Was wir tun können, ist, die Tiere zu beobachten, schauen, was sie machen, wie sie sich verhalten. Wir können die physiologischen Hintergründe dieses Verhaltens untersuchen. Wie es aber ist, wie es sich fühlt, ein Schwein zu sein oder eine Fledermaus, das entzieht sich natürlich unserer Kenntnis. Ich weiß nicht einmal, wie es ist, sie zu sein. Ich kann allerdings, und dann wir Menschen einen Vorteil, nämlich den der Sprache, aus dem, was sie erzählen, was sie sagen, über Analogien, dann gewisse Schlüsse ziehen. Analogie war ja auch ein Punkt in der letzten Vorlesung. Wir können, obwohl das auch mit gewissen Fehlern mitunter behaftet ist, bei Vorliegen von Ähnlichkeiten darauf schließen, dass diese Ähnlichkeiten auch auf gemeinsame Ursachen zurückgehen werden. Dann haben wir zum Schluss, und das ist ein ganz ernsthaftes Problem, von Biologismus gesprochen. Ernsthaft deswegen, weil hier die Frage aufgeworfen wird, inwieweit können biologische Theorien, Modelle gewissermaßen jetzt überhaupt als Erklärungen für verschiedenste Phänomene auch außerhalb des engeren Gebietes der Biologie gelten. Ein Biologismus, noch einmal, ist die Überzeugung, dass letzten Endes die gesamte Welt biologisch erklärt werden kann, dass die gesamte Welt gewissermaßen einen Organismus darstellt, dass dann im Detail zum Beispiel eine Kultur, eine menschliche Gesellschaft, ein Staat mit einem Organismus gewissermaßen identisch zu setzen ist. Das ist natürlich falsch, weil wir verschiedene Ebenen der Erklärung zu unterscheiden haben, wenn auch natürlich alles, was Menschen tun, ich habe darauf schon hingewiesen, letzten Endes von Lebewesen gemacht wird. Menschen sind Lebewesen mit ganz bestimmten Eigenschaften. Müssen wir im Falle von sehr komplexen, zumal sozialen Phänomenen und dann auch bestimmte Randbedingungen mit berücksichtigen, und können also nicht einfach sagen, ja, alles ist jetzt durch biologische Mechanismen hundertprozentig erklärt. Sie erinnern sich da vielleicht auch an die Unterscheidung zwischen Proximaten und Ultimaten-Erklärungen. Die ultimate Erklärung rekurriert dann sehr wohl auf die Biologie, nämlich auf die Frage, ja, wie kommt es überhaupt, dass Menschen dies oder jenes machen, unterlassen und so weiter und so weiter. Ein Aspekt, und das möchte ich hier noch nachtragen, des Biologismus war der Sozialdarwinismus, der im Dritten Reich, darauf habe ich sehr wohl hingewiesen, dann ideologisch verheerende Folgen nach sich gezogen hat. Ich betone immer wieder und möchte es auch bei dieser Gelegenheit nicht verabsäumen zu betonen, dass der Sozialdarwinismus mit der naturwissenschaftlichen Theorie von Charles Darwin nichts zu tun hat. Denn der Sozialdarwinismus, um das etwas klarer zu definieren, bedeutet letzten Endes nichts anderes als die Übertragung von Naturgesetzen ganz allgemein oder von Prinzipien der Biologie, wie sie Darwin in Bezug auf die Evolution dargelegt hat, die Übertragung dieser Prinzipien auf Gesellschaften in einem normativen Sinn. Ja, das heißt, wir beschreiben dabei, also nicht wir, aber diejenigen, die einen Sozialdarwinismus vertreten, beschreiben nicht nur menschliche Zustände, soziale Zustände, politische Zustände mit biologischen Begriffen, sondern übertragen diese Begriffe auch im Sinne von Normen. Ja? In dem Sinne, weil in der Natur das und das passiert, soll es auch bei Menschen so passieren. Und wenn es in der Natur einen Wettbewerb ums Dasein gibt, woran nicht zu zweifeln ist, das war eine der fundamentalen Ansichten von Darwin, dann bedeutet Sozialdarwinismus gewissermaßen die Norm, also soll es auch in menschlichen Gesellschaften einen Wettbewerb geben, ja sogar einen Kampf, im buchstäblichen Sinne, Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter, was natürlich nicht nur logisch vollkommen unsinnig ist, sondern wie gesagt auch ideologisch in höchstem Grade gefährlich und abzulehnen. Und Darwin selber wollte so eine Formel von Wettbewerb muss da sein, Kampf muss da sein, ist unter Anführungszeichen zu setzen. Er meinte damit keinen wirklichen, wörtlichen Kampf. Und die Formel vom Überleben des Tauglichsten keineswegs so verstanden wissen, dass wir dann jetzt gewissermaßen Maß nehmen und unsere Sozietäten, unsere Politik und so weiter genauso ausrichten, wie das in der Natur der Fall ist. Es gibt dann auch das Umgekehrte, ich komme noch darauf zurück, dass man jetzt nicht von der Natur aus Phänomene im Allgemeinen auf den Menschen überträgt, sondern umgekehrt auch soziale Zustände des Menschen in die Natur hinein projiziert, aber dazu noch später. Also die Übertragung, wie gesagt, von Naturvorgängen ganz allgemein in einem normativen Sinne, in einem moralischen Sinne, wenn Sie so wollen, auf den Menschen, auf die Strukturorganisation von menschlichen Gesellschaften ist nicht legitim. Auch wenn natürlich alles, was wir Menschen tun oder unterlassen, letzten Endes biologische Wurzeln hat, also ultimate biologische Wurzeln, bedeutet das nicht, dass wir daraus legitimerweise gewisse Normen für unser Handeln und Agieren ableiten können. Es gibt da zahlreiche Beispiele, die auch zeigen, wie sinnlos letzten Endes so eine normative Übertragung ist, dass sich irgendein irgendetwas mit der Natur gewissermaßen rechtfertigen wollen, zum Beispiel, wenn sie überzeugte Vegetarier sind und sagen, gut, also das können wir natürlich von der Natur begründen, werden sie natürlich in der Natur Beispiele finden für Tiere, die nur Pflanzen fressen. Das ist bekannt, das war Kühe und andere Huftiere und so weiter oder Nagetiere, die fressen kein Fleisch in der Welt, das sind also Vegetarier. Na gut, das ist wunderbar, dann können wir sagen, die Natur liefert uns die Norm, das Vegetarismus, die für uns richtige Ernährungsweise ist. Das könnte ich natürlich und kann natürlich sagen, das ist ein Unsinn, es gibt ja die sogenannten Raubtiere, Fleischfresser, die zeigen genau das Gegenteil, nämlich nicht Vegetarismus ist die natürliche Ernährungsweise, sondern das Fleischfresser. Also können Sie hier beides, wenn Sie wollen, von der Natur her rechtfertigen, was allein schon zeigt, dass dieser Rechtfertigungsversuch völlig sinnlos ist. Sie werden in der Natur auch Beispiele finden für Aasfresser, was sollte das für uns heißen, dass wir uns vom Aas ernähren sollen oder was. Also Sie verstehen, worum es hier geht. Ja, das noch also zum letzten Mal und einige Nachträge. Jetzt wollen wir, wie schon mehrmals angekündigt, jetzt in der Folge darum, inwieweit biologische Theorien ganz allgemein jetzt oder biologische Erkenntnisse der moderneren Zeit verschiedene philosophische Fragen lösen können. Und da geht es ja vor allem um Fragen, die den Menschen betreffen. Und hier muss ich zu Beginn etwas weiter ausholen. So wie auf der einen Seite, wie gesagt, in der Geschichte immer wieder bis hin zum Sozialdarwinismus der Versuch gemacht wurde, menschliche Gesellschaften also biologistisch zu erklären, so gibt es auch umgekehrt, wie schon angedeutet, den Versuch, die Natur mit menschlichen Kategorien zu erklären oder zu interpretieren. Und das ist dann der, da jemand sehr eifrig gearbeitet. Anthropomorphismus. ein Anthropomorphismus bedeutet, wie der Ausdruck ja besagt, die Vermenschlichung von verschiedenen Naturobjekten, insbesondere von Tieren. Einige Beispiele werde ich da noch bringen. Übrigens, zwischendurch, Sie werden zum nächsten oder spätestens zum übernächsten Mal werde verschiedene Listen ausgeben, nicht Listen, sondern eine Zusammenfassung von Begriffen und so weiter, damit Sie einiges auch etwas gewissermaßen bei der Hand haben, Definitionen etc. Und Literatur werde ich auch noch rechtzeitig angeben. Gut, also Anthropomorphismus bedeutet wörtlich Vermenschlichung, insbesondere also die Projektion menschlicher Eigenschaften in Tiere. Das hat eine sehr lange Geschichte in unserer Kulturgeschichte. Denken Sie zum Beispiel an die Tierfabeln, wo man also Tiere vermenschlicht. Meistens können Tiere in Fabeln sprechen. Und da gibt es beispielsweise aus dem alten Ägypten die schöne Fabel, ein Löwe, der hat eine Maus in seiner Pranke und die Maus fleht den Löwen an, bitte töte mich nicht, wenn du mich tötest und frisst, wirst du ja doch nicht satt werden. Lass mich frei und ich werde mich bei anderer Gelegenheit revanchieren. Worauf der Löwe sagt, bitte, also was kannst du dich revanchieren? Ich bin der König der Tiere, auch so ein Anthropomorphismus. Wie kannst du mir denn helfen? Aber er lässt die Maus trotzdem laufen. Bei anderer Gelegenheit wird der Löwe von einem Menschen mit einem Netz gefangen. Dann kommt die Maus, erinnern sich, ja, der Löwe hat mir Gutes getan, der bin ich gefressen, also nagt sie das Netz und befreit den Löwen. Und der Löwe wiederum revanchiert sich, indem künftig die Maus in seiner Mähne verborgen mit ihm in die Wüste hinausziehen kann. Tolle Geschichten, ich finde also für Kinder recht angenehm, auch für Erwachsene unter Umständen, zeigen einerseits eben, wie gesagt, die Projektion von menschlichen Eigenschaften in Tiere, haben aber auch meistens eine gewisse Moral, nicht so. Das Gute siegt und es gibt Gerechtigkeit oder man soll Gleiches mit Gleichem vergelten und so weiter und so weiter. Als ob es das in der Natur überhaupt gäbe. Also noch einmal, Anthropomorphismus ist eben die Vermenschlichung von Tieren, die Projektion von Eigenschaften, die wir uns Menschen kennen, in Tiere, die wir uns Umständen überhaupt nicht haben können. Da gibt es natürlich in der Alltagssprache eine Fülle von Beispielen, die das auch zeigen, wie wir menschliche Merkmale in Tiere projizieren. Man sagt, eine dumme Gans beispielsweise, ein blöder Hund, nicht wahr, oder ein schlauer Fuchs und vieles andere mehr. Ob dann die Tiere diese Eigenschaften tatsächlich haben, ist eine andere Frage. Oder auch grausam, nicht, also ein grausamer Hai. Haie gelten vielfach als grausame Tiere. Obwohl, wie Verhaltensforscher, Haiforscher, etwa der alte Hans Hass in seinen Büchern besser weiß, sind Haie relativ scheue Tiere und die Zahl der Menschen, die von Haien pro Jahr tatsächlich angegriffen bzw. getötet werden, beträgt ca. 5 bis 10, also relativ sehr wenig. Bitte, die das betrifft, ist das natürlich, für die ist das schlimm genug, aber bedenken Sie das allein. In Österreich im Jahr 2008 gab es allein 5 Reitunfälle mit tödlichem Ausgang. Also was ist das Reiten genauso gefährlich wie das Schwimmen von Haien bewohnten Gewässern. Also der grausame Hai ist irgendwie eine Überzeugung und Haie sind gefährliche Räuber. Überhaupt ist natürlich der Ausdruck Räuber oder Raubtier nicht unproblematisch. Er hat sich natürlich eingebürgert, auch in der Wissenschaft, in der Zoologie, werden die als Raubtiere eben katzenartig, hundeartig und so weiter bezeichnet. Man muss aber immer sich im Hinterkopf vergegenwärtigen, dass die keinen Diebstahl begehen oder keinen Raub. In dem Sinne wird das bei uns Menschen als strafrechtlich relevanter Tatbestand gilt. Also wenn man hier die Literatur durchforstet und auch vor allem die Tageszeitungen und so weiter, kann man Unmengen von Beispielen finden, wie Tiere herangezogen werden, eben als Beispiele für die Charakterisierung von Menschen. Es hat ja bekanntlich vor etlichen Jahren schon Wolfgang Schüssel den deutschen Notenbankpräsidenten als richtige Sau apostrophiert. Hier wäre natürlich nicht nur im linguistischen Sinne, auch im zoologischen Sinne zu überlegen, was er damit gemeint haben könnte.
Wenn es eine richtige Sau gibt, muss es auch eine falsche geben.
Ist es die Bezeichnung eines Menschen als richtige Sau, eigentlich als Kompliment zu werten, wäre falsche Sau schlimmer, oder wäre gerade die Bezeichnung falsche Sau ein Kompliment, denn das wäre dann auch keine Sau im eigentlichen Sinn. Oder man meinte damit, mit dem Ausdruck falsche Sau, ein schlechtes Imitat einer richtigen Sau. Ja, bitte das zu überlegen, wenn Sie Zeit haben. Ein zweites Beispiel, das noch etwas subtiler ist eigentlich. Jörg Haider hat Schüssel dann vor einigen Jahren als falsche Kuckuck bezeichnet. Was heißt falscher Kuckuck? Also im Alltag, in der Alltagssprache meine ich mit einem Kuckuck einen Parasiten, nicht einen Schmarotzer, der seine Brut in fremde Nester legt und dort ausbrüten lässt. Zoologen wissen es besser natürlich. Erstens gibt es nicht den Kuckuck, sondern ca. 280 verschiedene Arten von Kuckucksvögeln, von denen nicht alle in fremden Nestern brüten. Viele Arten, die sind fair und die ziehen ihre Brut selber auf. Ja, wenn jetzt jemand ein falscher Kuckuck ist, was bedeutet das nun wiederum? Nicht? Ist das dann ein im zoologischen Sinn ein richtiger Kuckuck? Oder ist es eben einer, der parasitiert, dann wäre es eine Beschimpfung gewesen. Und abermals haben wir das ein Problem, ähnlich, aber wie gesagt, noch etwas subtiler vielleicht sogar, als das mit der richtigen Sau. Natürlich sind Bezeichnungen wie Schwein und auch einige andere Affe beispielsweise Beleidigungen oder werden als Beleidigungen empfunden, und zwar geht das so weit, wie Sie wissen, dass Sie, wenn Sie von jemandem als Schwein bezeichnet werden, ob es richtig ist oder falsches Schwein, bleibt sich gleich, dass das strafrechtlich relevant ist und Sie wegen Ehrenbeleidigung den Betreffenden oder die Betreffende anzeigen können. Eigentlich interessant, warum ist das so schlimm, wenn man ein Schwein bezeichnet wird? Sind Schweine so etwas Negatives? Oder wollen wir uns auf jeden Fall von diesen Tieren distanzieren, nur nicht beim Schweinebraten, das sind andere Geschichten? Oder was ist denn so schlimm, wenn jemand als Affe bezeichnet wird? Wir sind ja Affen letzten Endes im zoologischen Sinne und sollten uns eigentlich nicht wirklich beleidigen. Ein falscher Hund wäre wieder auch so eine Bezeichnung, wofür Sie jemanden verklagen können, wenn Sie als eben falscher Hund, noch schlimmer vielleicht falsche Hündin apostrophiert werden. Ganz anders verhält es sich mit Tieren, die uns so weiter von uns entfernt liegen. Wenn jemand einem anderen sagt, ja, Sie sind ein Salamander, ob das beleidigend gemeint ist oder nicht, darüber wird dann der so angesprochen. Überlegen müssen. Oder jemanden als Rotkehlchen zu bezeichnen, das hängt wohl davon ab, wem diesen Namen zuordnen. Das kann vielleicht sogar ein Kompliment sein. Also Sie sehen, worauf das hinausläuft. Jedenfalls zeigt all das, und ich möchte das nicht ad infinitum ausführen, dass uns Tiere im Alltag permanent begleiten, sprachlich begleiten, und dass wir verschiedene unserer Eigenschaften in Tiere hineinprojizieren und umgekehrt dann wiederum in uns zurück. Denn wenn ein Schwein als ein negatives Tier gilt und dann ein Mensch als Schwein bezeichnet wird, dann ist ja das ebenso etwas Negatives. Es hat der alte Zoologe Alfred Brehm, der sicher allen bekannt ist, in einer Fülle von Bänden, nicht nur Brehms Tierleben, es gibt heute viele Bücher, die Bezeichnung Brehms Tierleben tragen, obwohl das dann oft mit dem alten Brehm kaum noch etwas zu tun hat. Aber Brehm hat in seinen Originalwerken, das viele Bände umfasst, Musterbeispiele geliefert von anthropomorphen Tierbeschreibungen. Da darf ich Ihnen ein Beispiel zitieren, gleichsam zur Belustigung, gleichzeitig aber auch durchaus ernst gemeint, um zu zeigen, wie es eigentlich nicht sein sollte. Ich hoffe, das ist gleich relativ schnell. Es geht hier darum, wie also Brehm das Kamel beschreibt, und zwar das einhöckrige Kamel oder das Dromedar, das Wüstenschiff, auch wieder so ein Anthropomorphismus. So, das haben wir gleich. Nashorn brauchen wir nicht. So. Hören Sie bitte gut zu, also Brehm über das Kamel. Es lässt sich nicht leugnen, dass das Kamel wahrhaft überraschende Fähigkeiten besitzt, einen Menschen ohne Unterlass und in unglaublicher Weise zu ärgern. Dem Kamel gegenüber ist ein Ochse ein achtungswertes Geschöpf, ein Maultier, das sämtliche Untugenden aller Bastarde in sich vereinigt, ein gesittetes, ein Schaf ein kluges, ein Esel ein liebenswürdiges Tier. Dummheit und Bosheit sind gewöhnlich Gemeingut. Gut, und Dummheit und Bosheit sind gewöhnlich Gemeingut, und darüber ist auch nachzudenken. Wenn aber zu ihnen, so wie beim Kamel, noch Feigheit, Störrigkeit, Murrköpfigkeit, Widerwille gegen alles Vernünftige, Gehässigkeit oder Gleichgültigkeit gegen den Pfleger und Wohltäter und noch 100 andere Untugenden kommen, die ein Wesen sämtlich besitzt und mit vollendeter Fertigkeit auszuüben versteht, kann der Mensch, der mit solchem Vieh zu tun hat, schließlich rasend werden. Dies begreift man, nachdem man selber vom Kamel abgeworfen, mit Füßen getreten, gebissen, in der Steppe verlassen und verhöhnt worden ist, nachdem einem das Tier Tage und Wochen lang stündlich mit bewunderungswerter Beharrlichkeit und Ausdauer geärgert, nachdem man alle Besserungs- und Zuchtmittel erschöpft hat. Also, soweit zum Kamel. Also das, der Inbegriff von Starkköpfigkeit und überhaupt. Bitte schön. Wann das war? Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Der Inbegriff also des Negativen, des Kamel oder Dromedar. Man muss natürlich, weil das wird das jetzt nicht mein Thema, man müsste dem alten Brehm natürlich auch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Immerhin hat er durch populäre Tierbeschreibungen dieser und ähnlicher Art zumindest das Interesse an sehr vielen Tieren bei unzähligen Lesern und Leserinnen geweckt und dafür gesorgt, dass also Tiere verschiedenster Art ins öffentliche Bewusstsein drängen. Aber kein Zoologe würde heute natürlich ein Kamel so beschreiben, also eher, das ist eher eine Satire. Kurz gesagt, also all das, was ich hier als Beispiele genannt habe, sind jetzt negative Beispiele in dem Sinn, dass es so eben nicht geht. Ja, Tieren solche Eigenschaften beizumessen und pauschal zu sagen, dumm oder intelligent oder was auch, starkköpfig und so weiter, das sind nun Anthropomorphismen, die jeder seriösen biologischen bzw. zoologischen Grundlage entbehren. Neben den Anthropomorphismen müssen wir auch noch sogenannte soziomorphe Modelle in Betracht ziehen. Soziomorph heißt, dass wir die Strukturen menschlicher Sozietäten oder Gesellschaften nun als Ausgangspunkt dafür nehmen, tierische Sozietäten zu erklären. Also hier ist das Musterbeispiel in der Geschichte bis in die Antike zurück. Der Bienenstaat, der antike, der römische Schriftsteller Vergil, sah beispielsweise in den Bienen Zeugen des goldenen Zeitalters, den perfekt organisierten Staat. So sollte also ein Staat organisiert sein, wie bei Bienen. Und diese Forschung hat sich über lange Jahre und Jahrhunderte erstreckt. Und vor allem, nicht wahr, der Bienenstaat hat einen König, dachte man ursprünglich, später wusste man, es ist eine Königin. Das hat dann einiges durcheinander gebracht, weil die lange Zeit, also Herrscherinnen eher nicht gang und gäbe waren. Später gab es sehr wohl einige Kaiserinnen und Königinnen, aber zunächst im alten Rom jedenfalls nicht. Und also Wien und Königin waren dann nicht ganz unproblematisch. So oder so. Die Wiener also als das Musterbeispiel eines perfekt organisierten Staates. Auch heute bedient man sich noch durchaus auch in der seriösen Gemeinden Zoologie bzw. Biologie. Im Falle verschiedener Insekten, neben den Bienen auch Ameisen, Termiten vor allem, der Bezeichnung staatenbildende Insekten. Das heißt aber nicht mehr und nicht weniger, als dass diese Insekten in sehr großen Gruppen organisiert sind, in denen ganz klare Prinzipien der Arbeitsteilung und so weiter entwickelt sind, die nichts zu tun haben mit dem menschlichen Staat und die natürlich auch nicht als Musterbeispiel dafür nehmen sollen. Man stelle sich vor, der österreichische Staat wäre wirklich so organisiert wie ein Bienenstaat. Das wäre also schon äußerst bedenklich. Wir können aber hier nicht eines übersehen, dass in dem Versuch, einerseits Tiere und ihre Organisationen, andererseits Menschen und ihre sozialen Organisationen zu beschreiben, dass sie hier gewissermaßen die Ebenen immer wieder verwischen. Dass wir auf der einen Seite eben uns Menschen als Beispiel, als Ausgangspunkt beschreiben von verschiedenen Tieren und ihrer Organisation nehmen und umgekehrt. Beides ist nicht wirklich legitim, ich glaube, soweit können wir festhalten. Hingegen kommen wir jetzt zu einem erkenntnistheoretischen, noch sehr schwerwiegenden Problem, und da setze ich dort fort, wo wir über die Subjekt-Objekt-Trennung gesprochen haben. Es geht um die Distanz zwischen Subjekt und Objekt. Natürlich ist diese Distanz im Falle eines Mineralogen zum Beispiel, der sich mit Steinen beschäftigt, ziemlich groß. Steine haben messen wir keine Eigenschaften von Menschen bei. Definitiv nicht. Das sind leblose Objekte. Oder ein Astronom, der sich mit Planeten und Sternen beschäftigt, ja, der hat die Distanz, ist sogar buchstäblich im räumlichen Sinne, zu seinen Objekten, ja, die ist da sehr groß. Und wie ich schon sagte, je näher wir dann zum Leben, zum Menschen kommen, umso geringer wird diese Distanz. Wie gut können wir also Tiere verstehen und wie gut können wir eben dann uns Menschen verstehen, wenn diese Distanz sehr gering oder überhaupt nur noch verwischt ist, bedeutet das nicht, dass wir im Vorhinein dann schon gewisse Vorurteile in alles Mögliche hineinprojizieren. Es hat damals Konrad Lorenz, nicht das ist einer der Begründer der modernen Verhaltensforschung, gelegentlich den Ausspruch getan, wenn man eine Graugans verstehen möchte, dann muss man selber eine Graugans werden. Oder man muss als Graugans unter Graugänsen leben, um zu verstehen, was die eigentlich machen. Das ist etwas schwierig natürlich, nicht? Also man kann ja nicht wie eine Graugans leben, das konnte ja auch der alte Lorenz nicht, aber die Pointe ist natürlich klar. Die Distanz muss möglichst gering werden. Ich muss, um das Tier zu verstehen, versuchen, mich in das Tier buchstäblich hineinzuversetzen. Übrigens noch eine Randbemerkung, was die Vermenschlichung der Tiere betrifft. Es ging ja die längste Zeit so weit, dass verschiedene Tiere auch für schuldfähig befunden worden sind, dass immer wieder in der Geschichte Gerichtsprozesse gegen Tiere gegeben hat. Interessanterweise, soweit ich das überblicke, meistens gegen Schweine, wo dann auch immer wieder ein Schwein öffentlich hingerichtet wurde, nicht wahr, wie ein menschlicher Delinquent. Und auch Esel waren da dabei, aber Schweine waren vor allem immer wieder schuldig gesprochen worden. Das aber nur, wie gesagt, als Randbemerkung. Ich glaube, der letzte Tierprozess war nicht gegen ein Schwein, sondern, bitte wohlgemerkt, in der Schweiz. Noch im beginnenden 20. Jahrhundert wurde ein Knecht gemeinsam mit einer Eselin angezeigt, mit der Unzucht getrieben zu haben,
In diesem Fall aber wurde der Knecht verurteilt, die Eselin freigesprochen. Da hatten sie Glück gehabt. Das hätte auch anders ausgehen können. Gut, aber zurück zur Subjekt-Objekt-Distanz, beziehungsweise zum Problem, dass diese Distanz immer kleiner wird, je näher wir zu Lebewesen kommen, die uns tatsächlich sehr ähnlich sind, ganz zu schweigen vom Menschen. Grundfrage also, welche Eigenschaften dürfen wir überhaupt hier zuschreiben? Kann man überhaupt sagen, zum Beispiel, also ein Tier ist intelligent? Oder ein Tier fehlt es an Intelligenz? Wie kann man das überhaupt jetzt sachlich beantworten bzw. begründen? Man hat früher die Verhaltensforschung vorzugsweise als Tierpsychologie bezeichnet. Der Ausdruck allein zeigt schon, dass man damit psychische, seelische Eigenschaften Tieren zugesprochen hat, inwieweit das legitim ist, da kommen wir noch zurück. Analog zu Menschen. Man hat den Ausdruck Tierpsychologie weitgehend aufgegeben, weil er zu sehr suggeriert, dass eben die entsprechenden Eigenschaften der Tiere identisch sind mit den entsprechenden Eigenschaften des Menschen. Ja, aber welche Eigenschaften? Kann man sagen, ein Tier ist intelligent? Hier muss ich auf etwas zurückkommen, was ja schon mehrmals betont wurde und was ich in meiner Vorlesung über Biologie und Ethik im letzten Semester mehr oder weniger ausführlich behandelt habe. Es gibt ja nicht das Tier, es gibt Millionen verschiedener Tierarten. Es geht also darum, dass wir nicht einfach sagen, gut, Tiere sind intelligent oder sie sind blöd oder irgendetwas. Ja, welche Tiere meinen wir denn überhaupt? Es wäre ziemlich unsinnig, etwas zu sagen. Ein Regenwurm hat sich sehr gefreut, dass ihm in der Gärtner mit dem Spaten nicht erwischt hat. Bei dem Regenwurm, allem, was wir wissen, diejenigen nervösen Mechanismen, die für Freude, für das Empfinden von Freude zuständig sind, mit Sicherheit nicht zukommen. Und der Regenwurm hat keine Ahnung, dass da jemand im Garten herumgräbt und dass der mit dem Spaten unter Umständen erwischt und auseinanderschneiden könnte. Er kann sich also weder freuen, wenn er nicht erwischt wurde, noch kann er Angst haben, erwischt zu werden und so weiter und so weiter. Also hier ist es ganz klar, wir können keine der Eigenschaften, die wir üblicherweise an uns Menschen oder anderen sogenannten höheren Tieren kennen, dem armen Regenwurm zuschreiben. Ja, schon armer Regenwurm ist eigentlich wiederum ein völlig illegitimer Ausdruck, der ist weder arm noch sonst irgendwas, der wühlt da in der Erde herum und macht sonst eigentlich nichts, was bleibt ihm auch übrig, er hat keine Alternativen. Wir müssen hier zwei Kriterien festlegen und die Frage, also, was wir Tieren beimessen dürfen, etwas präziser zu beantworten. Erstens, die Struktur und Funktion von Sinnesorganen, Gehirnen und darauf beruhenden Fähigkeiten der Unterscheidung von Reizqualitäten, die müssen mit Strukturen, Funktionen und so weiter jener Organe übereinstimmen, denen ähnliche Fähigkeiten zugesprochen werden können. Also ein Regenwurm verfügt nicht über Organe, denen die Fähigkeit zugesprochen werden kann, etwa Freude zu empfinden oder Angst zu empfinden, ähnliches mehr. Also noch einmal, Strukturen, Funktionen von Sinnesorganen, von Gehirnen und den darauf beruhenden Fähigkeiten der Unterscheidung von Reizen oder von Reizqualitäten müssen mit Strukturen, Funktionen und so weiter jener Organe übereinstimmen, denen ähnliche Fähigkeiten auch tatsächlich zugesprochen werden können. Ist das nicht der Fall, dann bleibt es beim bloßen Anthropomorphismus bzw. bei der bloßen Vermenschlichung des betreffenden Tieres. Zweites Kriterium, wenn man bei Tieren von üblicherweise von Menschen bekannten Eigenschaften spricht, also etwa Intelligenz, Gedächtnis, Schmerzempfindung, Leid und so weiter, oder auch nur von Hören oder Sehen, dann ist es legitim, aber nur, wenn diese Tiere über entsprechende Organe verfügen und man jene Fähigkeiten auch experimentell messen kann. Also ein Tier, das nachgewiesenermaßen nicht über einen Gehörsinn verfügt, bei dem können wir auch nicht sprechen, das Tier hat irgendwas gehört,
deswegen hat er sich verkrochen, das ist trivial. Wir können aber auch nicht von Gedächtnis sprechen oder von Intelligenz, wobei die Frage, was Intelligenz ist, natürlich eine sehr komplizierte ist, wenn der Betreffenden die Art, die Organe nicht zukommen, die diese Eigenschaft entwickeln können. Und man wird das auch nicht im Experiment nachweisen können. Das heißt, wir müssen hier also immer im Auge behalten, es gibt eben nicht das Tier, es gibt unterschiedlichste Tierarten und alle haben ja nicht dieselben Fähigkeiten, sondern höchst unterschiedliche Fähigkeiten. Hier ist natürlich und in der Biologie ist auch immer wieder ein großes Problem, darauf habe ich auch schon bei anderer Gelegenheit hingewiesen, das Problem der Grenzziehung. Also wo beginnt jetzt zum Beispiel das Phänomen Intelligenz? Welchen Tieren kann man legitimerweise Intelligenz zusprechen? Gut, die entsprechenden Organe müssen ausgebildet sein, das Tier muss über ein zentrales Nervensystem verfügen, über ein Gehirn, in dem dann alle Sinnesreize und so weiter gespeichert werden und das Tier muss in der Lage sein, auf diese Ausreize entsprechend zu reagieren. Naja, da wird man bei wirbellosen Tieren nicht allzu viele finden, abgesehen vielleicht von den Bienen, da ja der alte Karl von Frisch, nicht wahr, auch Nobelpreisträger für Verhaltensforschung, also für Medizin eigentlich, aber Verhaltensforschung war das Fachgebiet, den Nobelpreis bekommen. Rundtänze, Schwänzeltänze und so weiter bei Bienen zeigen, dass die über eine gewisse Intelligenz und sogar soziale Intelligenz verfügen. Gut, Insekten haben schon etwas komplizierteres Nervensystem, als das etwa bei Regenwürmern der Fall ist. Aber in der Hauptsache wird man Intelligenz am ehesten natürlich bei Tieren finden bzw. nachprüfen können, die über ein Nervensystem verfügen, die unserem ähnlich ist, also ein Zentralnervensystem, das allgemein Wirbeltieren zukommt. Allerdings ist auch dieses höchst unterschiedlich, höchst unterschiedlichen Komplexitätsgraden organisiert. Ein Haifisch hat ein anderes, ist eine andere Organisationsstufe sozusagen als irgendeine Graugans oder ein Säugetier. Ja, was ist Intelligenz, wenn wir also da insbesondere von Intelligenz reden? Wir können am einfachsten vielleicht Intelligenz definieren als die Fähigkeit eines beliebigen Lebewesens, auf Außenreize in Alternativen zu reagieren. Ja, also nicht einfach starr in einem starren Programm, sondern gewissermaßen auf der Basis von Einschätzungen der Außenreize. So oder so reagieren und eben die Fähigkeit entwickeln, daraus zu lernen. Wo also, wenn wie gesagt, starres Programm vorliegt, also ein Regenwurm wird nicht in dem Sinne lernen können, hat das auch keinen Zweck von Intelligenz zu reden. Also Intelligenz kann man auch anders definieren. Man kann sagen, es ist die Fähigkeit eines Lebewesens, neue Situationen zu bewältigen. Ja, nicht nur starr und immer demselben Schema. Sie haben das Alte gewissermaßen halten, sondern immer wieder auch neue Situationen bewältigen zu können, was ja wiederum ein entsprechendes Ausmaß an Lernfähigkeit bzw. Lernvermögen voraussetzt. Wenn wir nicht lernfähig wären, wir Menschen zum Beispiel, könnten wir nie eine neue Situation in irgendeiner Form bewältigen. Wir würden immer endlos die gleichen Fehler perpetuieren, die wir immer gemacht haben und würden ja da immer wieder größte Schwierigkeiten kriegen. Also Intelligenz setzt gewissermaßen ein entsprechendes Lernen, ein Lernvermögen voraus und bedeutet letzten Endes also die Fähigkeit, aufgrund dieses Vermögens immer wieder auch neue Situationen zu bewältigen, und zwar lebensdienlich zu bewältigen, so dass man also möglichst lange am Leben bleibt. Wenn wir nun von den verschiedenen Tieren zu Menschen kommen, und das wird uns ja in der Folge ganz besonders beschäftigen,
Dann haben wir so eine ganze Reihe von Merkmalen, die jetzt vorher implizit so genannt worden sind, die wir uns Menschen kennen und die wir dann auch in andere illegitimerweise projizieren. Hier haben wir natürlich dann das Grundproblem überhaupt, und das ist das Problem jeder Anthropologie, also Wissenschaft von Menschen im weitesten Sinne, egal wie ausgerichtet. Hier haben wir das Problem dann endgültig, dass das Objekt gleichzeitig Subjekt der Beobachtung ist. Wie schon gesagt, und das ist natürlich trivial, wenn wir etwas über den Menschen aussagen, dann sind ja immer wir die betreffenden Menschen, immer sind es wir, die etwas über uns aussagen. Lassen Sie mich also mit der Frage beginnen, oder lassen Sie uns gemeinsam mit der Frage beginnen, was ist ein Mensch? Haben Sie dafür Vorschläge? Wenn Sie auf der Straße gefragt werden, bitte, wir brauchen eine Definition, was ist ein Mensch, was würden Sie da sagen? Was ist ein Mensch? Wer sind wir? Keine Vorschläge.
Ein Abbild Gottes.
Bitte?
Ein Abbild Gottes.
Was?
Ein Abbild Gottes.
Ja. Andere Vorschläge? Es gibt ein Buch, ich werde das zunächst einmal, oder in der Literaturliste wird das ja auch enthalten sein, mit dem beziehungsvollen Titel, was ist der Mensch? Bücher mit diesem Titel gibt es viele, wir meinen hier ein ganz bestimmtes Buch, was ist der Mensch? Und tausend verschiedene Antworten drauf, die im Laufe der Zeit in der Geschichte zum Teil ernst gemeint oder auch nicht gegeben worden sind. Bitte.
Das einzige Lebewesen, das sich mit der Frage, was ist der Mensch, auseinandersetzt.
Vielleicht, ja. Was noch?
Der intelligente Affe, die Sprache
kann. Ja, mit der Sprache. Ja und nein, ich meine. Hunde kommunizieren ja, indem sie bellen, aber gut, ich weiß schon, das ist nicht Sprache im engeren Sinne. Aber Sie haben ja nicht Unrecht, das ist ja ein Kriterium, das man im Laufe der Geschichte in der Philosophie zumal als eines der hauptsächlichen Kriterien überhaupt für den Menschen herangezogen hat, das sprechende Tier gewissermaßen, Homo loquens, nicht das einzige Lebewesen, das sprechen kann. Nicht so wie in der Farbe, wo man auch verschiedenen Tieren die Sprache beimissen oder mit der Fähigkeit, bitte.
Ein Wesen, das einen Ich-Bezug herstellen kann.
Einen Ich-Bezug herstellen können auch Schimpansen, nachweislich. Da gibt es, aber bitte, vielleicht wollten Sie was sagen?
Ja, ich glaube, es ist ein,
bitte.
Ein Lebewesen, das Kultur hat.
Da werden einen Primatenforscher widersprechen wir und sagen, das haben Schimpansen auch. Ich komme aber all das noch zurück. Ja. Schimpansen haben auch Kultur, sie haben sogar Tradition bis zu einem gewissen Grad.
Dass er denken kann.
Bitte?
Denken.
Können auch Schimpansen.
Man kann feststellen am Blut oder am Gewebe, dass es menschlich ist, wenn man Zuordnungen vorher getroffen hat.
Ja, das ist natürlich sehr
reduktionistisch. Ja, aber. Das kann man bei Schimpansen nicht. Ne?
Sagen, ja, das ist klar. Also ein Arzt, Material, auch ein Tierarzt, der würde natürlich sofort bei der histologischen Untersuchung sehen, das ist ein Homo sapiens und das ist ein Haushund und das hier, das stammt von einem Fisch.
Lachen können.
Das ist ein guter Hinweis. Ja? Mhm. Ja? Das lachende Tier, Homo ridens.
Das kann aber
bitte.
Eventuell
darf
man sich
mit der
Frage
des
Seins beschäftigt, also
woher
komme ich, was bin ich, wo gehe ich.
Ja, ja. Auch das. Na gut, wir haben schon einiges eigentlich beisammen an möglichen oder auch unmöglichen, spezifisch menschlichen Merkmalen. Es gibt eine lange Liste, ich habe ein paar jetzt nur nebenbei erwähnt, aber die kriegen sich dann auch in sogenannten Handouts. Wie man den Menschen seit Aristoteles, Animal Rationale, das vernunftbegabte Tier, bezeichnet hat, also Homo ridens, das lachende Tier, war ein Homo loquens, das sprechende Tier, Homo economicus, nicht das wirtschaftende Tier,
Homo metaphysicus, nicht mehr ein metaphysikbedürftiges Tier. Immer natürlich Tier, aber eben ein ganz besonderes Tier. Oder auch Homo religiosus, nicht? Also das wäre wohl ein Merkmal, das tatsächlich nur den Menschen so kommt. Also gut, eines scheint klar, Sie alle sind sicher imstande, mit einem Satz die Frage zu beantworten, was ein Mensch ist, indem sie ein bestimmtes Merkmal herausgreifen und sagen, ja, also das ist die Sprache, oder das ist das Lachen, oder das ist das und jenes. Jetzt abgesehen von den sehr präzisen, mehr oder weniger exakten Möglichkeiten, die der Biologe bzw. Medizin hat, und zwar anhand von der Gesundheit, anhand von histologischen oder zellbiologischen Untersuchungen festzustellen, das ist also ein Mensch, oder der Stamm von einem Menschen und nicht von einem anderen Tier. Aber das ist ja eigentlich nicht wirklich interessant, nicht? Und normalerweise, wenn man ein Tier oder einen Menschen definieren möchte, startet man ja den zuerst nicht auf. Das ist auch eine ethische Frage natürlich. Gut. Es gibt oder es gab, wie gesagt, seit Aristoteles, seit über 2000 Jahren, 1000, wahrscheinlich noch viel mehr, Versuche, den Menschen zu definieren. Und eins ist all diesen Versuchen gemeinsam, also das kann man, können wir gleich festhalten. In jedem Fall ging es darum, den Menschen von den Tieren oder vom Tier, wie man fälschlich immer Singular meinte, zu unterscheiden. Anhand von Merkmalen, von denen man glaubte oder immer noch glaubt, die kommen nur dem Menschen zu. Und sind in der Tierwelt sonst nirgends aufzufinden. Nehmen wir gleich zwei oder drei Beispiele. Ich-Bewusstsein. Ich habe schon gesagt, das haben Schimpansen und manche andere Primaten auch. Das kann man und das hat man auch experimentell insoweit nachgewiesen, als man den Tieren einen Spiegel vorhalten kann oder vorgehalten hat. Und wenn man so einen Spiegel, sagen wir, einer Kuh vorhält, da wird es gar keine Reaktion geben. Die wird nicht bemerken, was da überhaupt los ist. Da brauchen sie gar nicht probieren, oder wie ein Hirsch oder eine Ziege. Bei Fischen hat man das probiert. Die Fische beginnen gegen den Spiegel blöd zu schwimmen, gewissermaßen zu kämpfen. Die glauben, da ist ein Angreifer. Die haben nicht kapiert, dass da ein Spiegel dazwischen ist. Hingegen Primaten, also Schimpansen, Gorillas, Orangutan, glaube ich, wurden da herangezogen. Die haben hinter den Spiegel geschaut zuerst, wieder vor den Spiegel gegangen, so geschaut, irgendwo gekratzt, und durch verschiedene solcher Bewegungsabläufe kann man dann einigermaßen, mit einiger Berechtigung sagen, der Schimpanse hat ein Ich-Bewusstsein, der hat erkannt, er ist da im Spiegel, das ist er. Man ging weiter, indem man einem Schimpansen dann auf den Hinterkopf einen weißen Fleck draufgemalt hat und der hat begonnen, den Fleck abzukratzen. Also der hat sofort, der hat also begriffen, offensichtlich begriffen, das im Spiegel, das bin ich. Bitte.
Der Mensch ist das einzige Wesen, was die Welt zerstören kann.
Das was?
Der die Welt zerstören kann.
Ja.
Das kann kein Tier. Kein Tier. Komplett.
Könnten andere Lebewesen, ja, wenn sie könnten, wahrscheinlich auch.
Bewusst.
Nur haben sie diese Möglichkeiten nicht. Also das ist eine, ja, der Homo destruens, oder wie soll man das denn sagen?
Das
destruktive Tier. Es gibt eine Bezeichnung, Homo demens, nicht sehr schmeichelhaft für uns, also das heißt nicht das demente Tier, nicht das völlig daneben stände, sondern das, der Mensch als das wahnsinnige Tier. Ein französischer Anthropologe vor einigen Jahrzehnten hat in einem Buch darüber geschrieben, Homo demens, das wahnsinnige Tier, das läuft eben darauf hinaus, was sie sagen, das Tier, das alles um sich herum zerstört. Über diesen Aspekt könnte man allein gestalten, weil die gesamte Evolutionsgeschichte letzten Endes ein Prozess der Zerstörung ist. Das darf man nicht übersehen. Nehmen wir allein den Umstand, eine einfache Tatsache, dass alle Lebewesen, ob es Pflanzenfresser oder Fleischfresser, was auch immer, ja Nahrung zu sich nehmen müssen. Das heißt, die Nahrungsaufnahme
ist ja überall ein Gewaltakt in der Natur. Und alle Lebewesen zerstören andere, ohne Ausnahme. Auch die friedliche Kuh, die da Gras zerstört, anderes Leben. Und sei es auch nur Gras, aber Leben ist das auch. Und die sogenannten Raubtiere, die das anderen Tieren nachstellen, die töten die und fressen die. Das heißt, die gesamte Geschichte der Natur, also die gesamte Geschichte der Tierwelt zumal, ist eine Geschichte der Zerstörung, basierend auf dem simplen stoffwechselphysiologischen Grundsatz, fressen um zu leben. Ja, aus Fressen kann kein Lebewesen verzichten. Und damit ist natürlich, da kann man dann natürlich philosophisch sehr viel drüber nachdenken, damit ist natürlich dann letzten Endes jedes Lebewesen ein Zerstörer.
Ich meine, den Planeten zerstören, sprengen, in die Luft sprengen. Den
ja, kompletten noch, Planeten. Noch haben wir es nicht geschafft.
Aber wir könnten.
Der Planet wird sich zu wehren wissen, wobei Wehren jetzt unter Anführungszeichen zu setzen ist. Aber ich weiß, was Sie meinen, Sie haben ja auch völlig recht. Es gab keine Art bisher, das ist schon klar, dass so viele andere Arten zerstört hat. Das gab es bisher sicher nicht. Aber bitte.
Ja, dann legen Sie mir was im Mund, wenn Sie sagen, also die Lebewesen töten, um zu überleben und zu fressen, aber der Mensch tötet auch aus Lust.
Der Mensch tötet ja, aber zuerst auch, um zu leben und zu überleben. Nicht? Also wir alle müssen irgendetwas fressen, sei es auch nur Körnchen oder irgendwas. Natürlich war der, ich habe nebenbei gesagt, das erscheint im Herbst ein Buch fertiggestellt mit dem Titel Das kochende Tier, die Evolution unserer Nahrungsgewohnheiten. Und wenn man das jetzt historisch rekonstruiert, evolutionsgeschichtlich, ist das, darf ich gerade nebenbei erzählen, ich habe da 4 Stufen unterschieden. Die erste Stufe, Nahrungsaufnahme, da war der Mensch vor Jahrmillionen auf der gleichen Stufe wie andere Lebewesen, einfach gefressen, was er vorgefunden hat. Da gibt es dann die Diskussion in der Paläoanthropologie, inwieweit die frühesten Hominiden Aasfresser waren und so weiter, aber das möchte ich jetzt hier nicht ausbreiten. Die zweite Stufe, die Fähigkeit, Nahrung zu bereiten mit der Entdeckung des Feuers. Ja, das Feuer könnte man als ein sehr spezifisches Merkmal, also nicht das Feuer als solches, sondern die Fähigkeit des Menschen, Feuer zu nutzen, was vor ungefähr 800.000 Jahren begonnen hat. Das war die zweite Stufe, da konnte man dann Nahrung schon zubereiten und bewahren. Über das hinaus, was andere Lebewesen können. Die dritte Stufe schließlich Nahrungsproduktion, Landwirtschaft, also ganz bewusst und ganz gezielt Lebensmittel produziert. Und die vierte Stufe dann schließlich Nahrung verschwenden. Das ist dann einmalig in der Evolutionsgeschichte. Und das war dann der bisher größte Gewaltakt im Zusammenhang mit dem Fressen, der in der Evolutionsgeschichte stattgefunden hat. Also insoweit gebe ich natürlich recht, dass der Mensch ein ganz gewaltiger Zerstörer ist. Potenziell sind das aber alle Lebewesen, haben sicherlich die Möglichkeiten und außerdem ist ihre Zahl in der Regel, wenn man jetzt von großen Tieren ausgeht, relativ sehr gering. Wie viele Elefanten gibt es? Was weiß ich, 30.000, 40.000 vielleicht oder 50.000. Afrikanische Elefanten vielleicht weniger. Na, was können die so anrichten? Die zertrampeln zwar Büsche, aber das ist eine relativ kleine Angelegenheit verglichen mit dem, was der Mensch natürlich mit seinen technologischen Systemen anrichten kann. Aber was ich sagen wollte, ist nur, wir dürfen nicht glauben, dass jetzt Tiere vielleicht geborene Naturschützer sind. Kein Tier schützt seine Umgebung. Völlig gleichgültig. Das Tier, jedes Tier, jede Spezies ist nur darauf programmiert, sozusagen zu überleben. Und dazu braucht es Ressourcen, vor allem Nahrungsmittel, es muss fressen. Man kümmert sich nicht darum, was da nach ihm kommt. Also hinter mir die Sintflut gewissermaßen. Und da ist ein Prinzip, das in der Natur im Wesentlichen herrscht. Entscheidend, aber da können wir später noch drauf zurückkommen. Entscheidend ist natürlich die Frage, ob das dann nicht ein qualitativer Unterschied ist, nämlich die Zerstörung, die Tiere anrichten und die wir anrichten, und zwar in dem Sinne, dass ja von uns wir erwarten dürften, dass wir darüber nachdenken können. Der Elefant reflektiert ja nicht. Was soll ich da den Busch ausweichen oder soll ich drauftreten oder was soll ich da jetzt machen? Wir können drüber, sollten drüber reflektieren. Soll man das jetzt zerstören oder nicht? Also wir haben Alternativen, scheinbar zumindest. Wir kommen auf das Problem der Freiheit noch zu sprechen. Aber um jetzt wieder etwas systematischer zu bleiben, noch einmal. Es ging immer in der Geschichte darum, in der Geschichte der Anthropologie steht bitte in der Suchen immer so, in der Folge immer ganz allgemein, Lehre von Menschen, da gibt es natürlich sehr viele, also
Spezial- und Teildisziplinen von der biologischen Anthropologie bis zur philosophischen, ich meine das jetzt ganz allgemein, also Anthropologie als Lehre von Menschen zunächst. Es gab also in der Geschichte der Anthropologie zahlreiche, eben hunderte, tausende Versuche, den Menschen zu definieren und eben mit diesen Definitionen jeweils von anderen Tieren abzugrenzen. Allein schon, das ist ja ganz interessant, dass es eine eigene Wissenschaft gibt, die Anthropologie, noch dazu mit vielen Teildisziplinen, die sich mit den Menschen beschäftigt, spiegelt ja gewissermaßen die Überzeugung wider, dass es doch was ganz Besonderes. Wir können nicht einfach Biologie sagen oder Zoologie, wir brauchen Anthropologie. Gut, man kann sagen, es gibt ja auch die Kynologie, die Hundekunde, es gibt auch die Apidologie, die Bienenkunde und so weiter, sogar eine Myrmekologie gibt es, die Spinnenkunde, aber niemand würde daraus ableiten, dass es diese Disziplinen deswegen gibt, weil die Spinnen beispielsweise über Fähigkeiten verfügen, die allen übrigen Tiere übertreffen. Während eben Anthropologie doch impliziert, dass es sich hier um eine Disziplin handelt, die ganz spezifische Merkmale, die nirgends sonst in der Tiefe anzutreffen sind, behandeln soll. Und daher war natürlich immer in der gesamten Geschichte der Anthropologie der Tier-Mensch-Vergleich eine methodische Prämisse gewissermaßen. Der Tier-Mensch-Vergleich. Natürlich haben wir hier so gleich wieder das Problem, dass es eben nicht das Tier gibt, sodass der Tier-Mensch-Vergleich immer präzisiert werden muss. Man hat den Verhaltensforschern wie Conor Lorenz und so weiter immer wieder vorgeworfen, dass sie den Menschen auf das Tier reduzieren, was insoweit ein unsinniger Vorwurf war. Auf welches Tier denn bitte, hat Lorenz immer wieder gefragt. Meinen Sie die Graugans oder den Elefanten oder den Hund oder was? Natürlich war kein Verhaltensforscher jemals so blöd, im Vergleich verschiedener Verhaltensweisen auch unter den Tieren außerhalb jedes sinnvollen Vergleichsrahmens vorzugehen. Kein Verhaltensforscher hat jemals den Versuch unternommen, das Verhalten der Honigbiene mit dem des Kängurus zu vergleichen. Das wäre völlig sinnlos. Das sind zwei völlig verschiedene Organisationsstufen. Und so war auch kein Verhaltensforscher jemals so dumm, eben den Menschen mit dem Känguru zu vergleichen oder auf Känguru zu reduzieren. Da war der Vergleich schon, der Vergleichsrahmen war natürlich primär die Säugetierordnung, zu der wir auch systematisch zoologisch gehören, die Primaten, oder die sogenannten Herrentiere, auch wieder bitte so ein Anthropomorphismus. Also Tier-Mensch-Vergleich heißt nicht, dass man beliebige Tiere heranzieht und den Menschen mit denen vergleicht, sondern methodisch, auch erkenntnistheoretisch, als Voraussetzung gilt immer ein bestimmter Vergleichsrahmen. Aber das ist ja auch klar, auch im Alltag vergleichen wir ja nicht alles Beliebige mit anderen. Wir werden ja nicht hier diesen Sessel mit einem Stück Kreide vergleichen. Das wäre völlig absurd. Sowohl in Bezug auf den Aufbau dieser Gegenstände, als auch in Bezug auf ihre Funktion. Also der Vergleichsrahmen, das ist klar, dass man den ganz ernsthaft und ziemlich präzise festlegen muss, wenn man irgendwelche Aussagen treffen möchte über den Menschen, die ihn also tatsächlich oder angeblich von bestimmten Tieren unterscheiden. Greifen wir also jetzt zwei Aspekte heraus, die auch schon hier vorhin genannt worden sind. Das eine war Ich-Erkenntnis, oder das können wir eben auch anderen Tieren, zumal den Schimpansen, also den sogenannten Menschenaffen, schon wieder ein Anthropomorphismus, aber die gesamte zoologische Literatur kann nicht ganz, wenn wir, außer wir einigen uns immer auf lateinische Ausdrücke, aber die sind dann auch oft natürlich vermenschlichend, denn der lateinische, griechische Ausdruck für Menschenaffen, Anthropoidea, ist ja auch ein Anthropomorphismus, in dem Fall sogar ziemlich wörtlich. Gut, aber Ich-Erkenntnis, oder was auch Conor Lorenz bezeichnet hat als Du-Evidenz, ja, also die Fähigkeit, mich von Ihnen und Ihnen abzugrenzen, also nicht jetzt im aggressiven Sinne, also genau zu erkennen, das sind zwei verschiedene Personen, nicht wahr? Das ist kein spezifisch menschliches Merkmal. Bitte.
Selbstreflexion. Sich selbst bei seiner Tätigkeit zu beobachten.
bis zu einem gewissen Grade. Wir werden ja über Bewusstsein reden, über das Gehirn-Geist-Problem, werden wir noch auf das zurückkommen, inwieweit das menschliche Bewusstsein anhand von Kriterien charakterisiert werden kann, die sich, soweit man sieht, nirgendwo in der Tierwelt finden. Also ich bitte um Geduld, wir kommen auf das Problem noch gelegentlich zu sprechen. Das Zweite, was auch erwähnt wurde, Kultur. Ja, was ist Kultur? Ich glaube, da kann man wiederum sehr lange drüber streiten, aber natürlich wurde immer wieder der Mensch als das Kulturwesen bezeichnet, als ein Wesen, das sich damit eben, indem es Kultur schafft, Kultur hat, von anderen, von allen anderen unterscheidet, was heute nicht mehr so klar ist. Also die Grenze zwischen die Grenze der Kultur, der menschlichen Kultur ist nicht mehr so klar zu ziehen, wie man das in früheren Zeiten dachte. Wenn man als eines der Hauptmerkmale für Kultur oder als Hauptmerkmale für Kultur nimmt, also die Fähigkeit des Lernens und des Lehrens, ja, der Weitergabe von Kenntnissen und damit verbundene Tradition über Generationen hinweg, ich glaube, da sind Sie mit mir einer Meinung, das sind tatsächlich ganz entscheidende, wenn auch nicht alle, aber zumindest sehr entscheidende Merkmale oder Voraussetzungen für Kultur, Traditionsbildung. Wenn man das heranzieht, dann muss man bis zu einem gewissen Grad jedenfalls auch zumindest Schimpansenkultur beimessen. Denn da gibt es inzwischen viele Untersuchungen, die zeigen, dass Schimpansen also nicht nur imstande sind zu lernen, sondern sagen wir, wenn Sie mit irgendwelchen Ästen oder Zweigen, Ameisen oder Termiten aus dem Bau holen, sind sie imstande, diese Zweige auch spezifisch zu bearbeiten. Also nicht einfach Werkzeuggebrauch, sondern Werkzeugherstellung. Dann findet man bei verschiedenen Schimpansenpopulationen ganz unterschiedliche Techniken, auch ein Merkmal unserer Kultur, nicht wahr, dass unterschiedliche Techniken und unterschiedliche Disziplinen und so weiter entwickelt worden sind. Und schließlich und nicht zuletzt die Fähigkeit und das kleine Schimpansen, der da zuschaut und der das nachmacht und das wird von einer zur anderen Generation tradiert. Und da gibt es noch ein Beispiel, das ist noch weit entfernt von Schimpansen. Die Japan-Makaken, da wurde vor in den 50er Jahren, hat ein Makakenweibchen durch Zufall oder wie auch immer Kartoffeln zu waschen begonnen. Wurde früher, die früher nie gemacht. In der gesamten Geschichte der Makaken hat nie jemand Kartoffeln gewaschen. Und die hat das aus ihren Gründen begonnen und das waren alle anderen offenbar begeistert. Die haben auch Kartoffeln gewaschen. Das war wie Anfang der 1950er Jahre. Inzwischen sind die ersten Japan-Makaken, die das gemacht haben, längst tot, aber die heutigen Populationen machen das immer noch. Ja, das ist zur Tradition. Und das hat sich über Generationen hinweg. Also eine bestimmte Fähigkeit, Sie mögen sagen, gut, also was ist denn da schon gewaltig, Kartoffeln zu waschen, was ist da so hervorragend. Naja, ich würde sagen, das ist schon beachtlich genug, nicht, dass man überhaupt auf die Idee kommt, auf die noch niemand gekommen ist, das ist ja auch ein Merkmal unserer Kultur. Und jemand hat Ideen, die keiner vorher hat. Und dass diese Idee dann auch zuerst einmal innerhalb der gleichen Population räumlich sich verbreitet, aber nicht nur das, das wäre dann noch nicht so gravierend, sondern generationenübergreifend, seit Jahrzehnten waschen die dort jetzt Kartoffeln und werden es vermutlich immer machen, solange sie existieren und nicht von Menschen etwa ausgerottet werden. Vielleicht wird einmal ein Makake auf die Idee kommen, die Kartoffeln mit Seife auch noch einzuschmieren. Ja, also Kultur, wie gesagt, ist insoweit kein Spezifikum des Menschen. Natürlich werden Sie sagen können, gut, das sind ja relativ einfache Fertigkeiten, von denen ich rede, Kartoffeln waschen oder mit einem Ast oder Zweig in einen Termitenhaufen hineinzufahren und dann die Termiten, die da drauf kleben, hervorzuholen. Das sind ja relativ geringe Leistungen verglichen mit der Leistung eines Michelangelo, der die Sextinische Kapelle gemalt hat und so weiter. Das ist schon klar. Nur, irgendwo muss ja Kultur beginnen, die begann ja auch nicht mit Michelangelo und begann nicht mit großen Kathedralen und gewaltigen Bauwerken, Pyramiden und so weiter. Und insoweit ist hier die Grenze also auf jeden Fall verwischt. Und wie gesagt, Kultur in diesem weiten Sinne, Lernen, Lehren, Imitation, Tradition vor allem, ist kein Spezifikum mehr des Menschen, sondern das können wir auch anderen, zumal Schimpansen, bis zu einem gewissen Grad auch anderen Primaten beimessen. Und zwar nicht im Sinne einer Vermenschlichung, sondern durchaus auch jetzt quantitativ, man kann ja messen, was die machen und man kann ja beobachten, dass sie auch immer wieder neue Situationen nicht nur bewältigen, sondern daraus auch lernen und das Gelernte auf Generationen weitergeben. Das ist dann auch der Unterschied zwischen Primaten und anderen Säugetieren. Ein Hund, der bestimmte Fertigkeiten entwickelt, der ganz besonders dressiert ist, wird diese Fertigkeiten, wenn er stirbt, ins Grab mitnehmen. Und der gibt die Fertigkeit nicht an andere Hunde weiter, so wie das bei zumindest manchen Primaten der Fall ist. Apropos Primaten, also Herren, Tiere, wie gesagt, zu denen gehören wir im zoologischen System. Ich habe in den letzten Monaten wiederholt in diversen Büchern aus den letzten 20, 30 Jahren nachgeschaut, wie viele Primatenarten gibt es eigentlich. Und die Angaben schwanken zwischen 200 und 400. Da habe ich einen Freund angeschrieben in England, der ein bekannter Primatenforscher ist, und wie viele Arten gibt es überhaupt von Primaten? Und der schrieb mir zurück, ja, da stimmt schon, 200 bis 400 Arten, je nach Philosophie, also Philosophie unter Anführungszeichen. Es gibt Forscher, die sagen, ja, es gibt drei verschiedene Arten von Gorillas. Und andere, die sagen, das ist immer dieselbe Art und so weiter. Also das ist ein Problem offenbar, dass man hier das auch zeigt, wie bestimmte methodische Ansätze dann zu unterschiedlichen Resultaten führen können. Gut, wir können sagen, es ist ja wurscht, wie viele Primatenarten es eigentlich gibt, ob die 200 oder 400, aber es ist insoweit nicht egal, als wir hier auch wiederum methodische Probleme ins Auge fassen müssen. Der gleiche Primatologe in England, der ist Freilandforscher, das heißt, der arbeitet mit Schimpansen in Nigeria, der kriecht da jedes Jahr monatelang herum in unwegsamsten Gegenden und wartet, bis eine Schimpansenpopulation entdeckt und beobachtet genau, was die machen. Und der hat mir erzählt, das ist ein fundamentaler Unterschied. Nicht nur bei Schimpansen und überhaupt bei Primaten oder auch bei anderen Tieren, ob man die in freier Wildbahn beobachtet oder im Laboratorium. Es darf sich also nicht wundern, wenn Sie gelegentlich, wenn Sie das näher interessiert, also Primatologie und so weiter, zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen in der Literatur stoßen. Dass ein Freilandbeobachter, Schimpansen zum Beispiel, mehr Fähigkeiten zutraut, als jemand, der die Schimpansen im Gehege hält. Das muss man natürlich immer im Auge behalten, das ist eines der Grundprobleme, eines der erkenntnistheoretischen Grundprobleme jeder Verhaltensforscher überhaupt, dass ich dadurch, dass ich ein Tier in Gefangenschaft halte, unter Umständen schon bestimmte Merkmale ausblende oder dem Tier bestimmte Verhaltensmerkmale aufzwänge, dass es in freier Wildbahn gar nicht entwickeln würde. Also mit dieser Unschärfe, wie gesagt, müssen wir leben. Das sind Unschärfen, die sich aus unterschiedlichen methodischen Zugängen ergeben. Es kann also sein, dass im Laborversuch auch irgendein Tier wesentlich mehr kann als in freier Wildbahn, weil es in freier Wildbahn nie mit der Situation konfrontiert wird, mit der es im Labor, in einem Gehege konfrontiert wird. Das heißt, man müsste dann streng genommen, und das müsste ja oder ist ja wohl das eigentliche Ziel dann jeder Verhaltensforschung, diese methodischen Zugänge miteinander zu einer Synthese vereinen, da wird das Bild, das wir von bestimmten Tieren haben, sicher wesentlich bunter, als wenn man nur einen der methodisch möglichen Zugänge verfolgt. Also das noch einmal ist eine sehr spezifisch biologische Methodenproblematik, die jetzt in den anderen Naturwissenschaften kaum in dieser Form auftritt. Also wir wissen nicht, wie viele Arten von Primaten es genau gibt, das ist eine Frage des Systematikers, der jeweiligen Kriterien, die man als Klassifikation heranzieht, aber das soll nicht so tragisch sein. Tatsache ist, dass unter verschiedenen Primaten wir noch einmal einige Merkmale finden, von denen man die längste Zeit dachte, das sind spezifisch menschliche Merkmale. Und damit verwischt sich nicht nur die Grenze etwa zwischen der menschlichen Kultur im engeren Sinne und Kultur im weitesten Sinne, sondern letzten Endes auch die Grenze zwischen Menschen und anderen Lebewesen. Deswegen ist die Frage, was ist der Mensch? Oder besser gesagt, deswegen sind Antworten auf die Frage, was ist der Mensch, natürlich immer letzten Endes verkürzte Antworten, die im Wesentlichen, noch einmal, ja, versuchen, den Menschen abzugrenzen von anderen Lebewesen. Und daher diese fließenden Übergänge gewissermaßen gar nicht erst berücksichtigen. Ein ganz besonderes Problem damit haben natürlich Paläoanthropologen, also diejenigen Leute, die jetzt Fossilien ausgraben und die Rekonstruktion, die menschliche Stammesgeschichte zu rekonstruieren versuchen. Wo beginnt der Mensch? Oder ist ein bestimmtes Fossil, ist das vielleicht noch ein Affe oder schon ein Mensch, ein Halbmensch? Geht ja wirklich nicht, das ist entweder ganz oder nicht. Wie legen Paläoanthropologen dann die Kriterien fest? Und die haben es relativ einfach, weil die natürlich sehr mehr oder weniger klare biologische Merkmale nehmen. Zwar nicht so sehr jetzt histologische Untersuchungen, wenn auch mittlerweile schon auch, aber zum Beispiel und vor allem das Kriterium des aufrechten Ganges. Wenn man in der Stammesreihe der Primaten wohlgemerkt, also jetzt Kängurus und Vögel sind völlig andere Geschichten. Wenn man in der Stammesreihe der Primaten ein Fossil findet, weiß ich, 4,5 Millionen Jahre alt, von dem man nachweisen kann, dass sein Träger sozusagen aufrecht gegangen ist, also zur bipeden Lokomotion fähig war, dann sagt ein Paläoanthropologe, ja, das ist ein Mensch gewesen. Ja, eine Spezies Mensch, da gab es ja viele in unserer Stammesgeschichte. Also das ist ein ziemlich klares Kriterium, was freilich nichts aussagt, oder noch weniger aussagt, darüber, welche Fähigkeiten diese Zweibeiner sonst schon gegeben haben, gehabt haben könnten. Das ist dann wiederum zum Teil eine Frage der mehr oder weniger willkürlichen Rekonstruktion. Was messe ich dem noch für Fähigkeiten bei? Aber jedenfalls kann man sich darauf einigen, das ist zumindest ein sehr deutlich greifbares Kriterium. Strikt biologisch gesprochen bezeichnen wir als Mensch unter den Primaten, das ist ja der eigentlich legitime, einzig legitime Vergleichsrahmen, bezeichnen wir unter den Primaten jene Formen aus Geschichte und Gegenwart, gegenwärtig gibt es ja nur eine, die Fähigkeit des aufrechten Ganges haben. Und zwar nicht nur die Fähigkeit, die Schimpansen können sie auch aufrechten und auch sogar Bären können ein paar Schritte auf den Hinterbeinen gehen, sondern gemeint ist die Fähigkeit des dauerhaften aufrechten Ganges. Damit kann man also den Menschen ziemlich eindeutig festlegen. Aber wie gesagt, was andere mögliche Merkmale betrifft, vor allem die uns ja besonders interessieren als spezifisch menschliche Merkmale, dafür genügt das Kriterium schon wieder nicht. Da müssen wir andere heranziehen, vor allem Gehirn, aber aus Gehirn kommen wir noch ausführlich zu sprechen. Seit über 2000 Jahren ging die Bemühung dahin, der Mensch eine Sonderstellung in der Natur beizumessen. Das geht Hand in Hand mit dem Versuchen, den Menschen zu definieren und eben von allen übrigen Lebewesen abzugrenzen. Der Mensch hat also eine Sonderstellung in der Natur. Da können Sie aus der Literatur hunderte, tausende verschiedener Aussagen finden. Noch im 20. Jahrhundert waren nicht wenige Biologen wohlgemerkt, ich rede hier gar nicht von Philosophen oder Theologen, nicht wenige Biologen bemüht, die Sondernatur des Menschen, die Sonderstellung des Menschen in der Natur herauszuarbeiten. Konrad Lorenz war einer von denen, der hat auch gesagt, also, das geistige Leben des Menschen ist eine neue Art von Leben und damit also ist der Mensch mehr oder weniger eindeutig von allen übrigen Lebewesen abgegrenzt. Nochmal auf Geist, Bewusstsein kommen wir noch zurück. Ich halte die schon begrifflich den Ausdruck, also Sonderstellung des Menschen in der Natur, für etwas problematisch, wie ich in einer Vorlesung über Evolutionstheorie auch ausgeführt habe, weil zunächst einmal das nicht mehr und nicht weniger bedeuten kann, als dass der Mensch halt über einige Merkmale verfügt, die andere Lebewesen nicht haben. Und das ist insoweit relativ harmlos oder bedeutungslos, als ja jede Tierart über Merkmale verfügt, die andere Arten nicht haben. Und insoweit eine Sonderstellung für sich beanspruchen könnte, wenn sie könnte. Wenn Sie an Koalas denken, Koala oder Beutelbär ist wieder ein falscher anthropomorpher Ausdruck, das ist kein Bär, ein Beuteltier eben, Koalas fressen nur hochspezialisierte, nur ganz bestimmte nährstoffarme Eukalyptusblätter und schlafen 20 Stunden am Tag. Und niemand will ihnen diese Blätter wegnehmen, die haben keine Konkurrenten, das ist jetzt nie probiert, aber man sagte mir, das schmeckt so grauslich, das kann niemand anderer fressen außer den Koalas. Eine hochgradig spezialisierte Art. Ja, kann man doch nicht auch sagen, das ist eine Sonderstellung in der Natur. Da gibt es unter den Millionen Tierarten einen, nicht wahr, den sogenannten Beutelbären, der 4 Stunden am Tag nährstoffarme Eukalyptusblätter lutscht und frisst und 20 Stunden am Tag schläft. Also das gibt es ja kein zweites Mal, das ist eine Absurdität. Und da könnten Sie das bei jeder Tierart mehr oder weniger spektakuläre Eigenheiten finden. Der Bambusbär ist so ein Beispiel und der Blauwal allein schon wegen seiner Größe, das größte lebende Tier, kein Tier bringt 150 Tonnen auf die Waage. Der Rotfuchs ist auch einzigartig, wie man es nimmt. Alle Tiere, jede Art ist eigenartig, sonst wäre es ja keine Art, außer natürlich, wenn dann Systematiker drüber streiten, ist das eine Art, das sind das 2 oder 3, das ist ja wieder ein anderes Thema. Also so gesehen wäre ich zunächst einmal vorsichtig mit dem Ausdruck Sonderstellung des Menschen in der Natur. Alle haben eine Sonderstellung. Sonst wären ja alle Arten gleich. Also, da braucht man überhaupt nicht erst darüber zu diskutieren, wie viele Arten es vielleicht gibt oder tatsächlich gibt, wenn alles gleich wäre. Also lassen wir die Sonderstellung beiseite. Fragen wir andersherum. Gibt es qualitative Merkmale bei Menschen, die diesen von allen übrigen Lebewesen unterscheiden? Also nicht allein quantitativ. Wie gesagt, was frisst ein Tier, wie lange schläft es pro Tag und so weiter, da können wir bei jeder Art irgendwas Einzigartiges finden, was andere Tierarten nicht haben. Aber das sind nur graduelle Unterschiede. Und der eine macht das so, der andere wieder anders. Es gibt kleinere und große Arten und so weiter. Das ist nicht das Entscheidende, sondern entscheidend hier ist eben die Frage, gibt es neben den graduellen Unterschieden, ein solcher wäre zum Beispiel der dauerhafte aufrechte Gang, gibt es daneben ganz spezifische qualitative Unterschiede zwischen dem modernen Menschen, Homo sapiens, und allen übrigen Lebewesen, wohlgemerkt allen übrigen Lebewesen. Ohne dass wir sagen können, ja gut, das ist die Kultur zum Beispiel, oder ich erkenne, ja, das haben ja andere zumindest zum Teil auch. Also das ist die entscheidende Frage, wenn wir den Menschen dann gewissermaßen definieren wollen, und zwar nicht nur, wie gesagt, anhand von quantitativen und messbaren Merkmalen, sondern von Qualitäten, die wir bei allem, was unsere Methoden und so weiter zur Verfügung steht, keiner einzigen anderen Art aus der Gegenwart der Vergangenheit beimessen können. Naja, da fällt, wie gesagt, einiges ist weg. Kultur, haben wir gesagt, ist es eigentlich nicht. Ich erkenne, das ist es auch nicht. Und eine ganze Reihe von Bewusstsein ist es auch nicht. Wir werden uns zum nächsten Mal darauf zurückkommen, weil auch verschiedene Tiere ein Bewusstsein haben, wenn man unter Bewusstsein versteht, also die Fähigkeit, wie gesagt, der Du-Evidenz, Abgrenzung von anderen oder den Spiegel zu als Spiegel zu erkennen und so weiter, sein eigenes Spiegelbild zu erkennen, das ist Bewusstsein ganz sicher, dann haben wir so viele Tiere sogar im Bewusstsein. Sprache wurde auch vorhin hier erwähnt, da werden wir drüber reden müssen, inwieweit die menschliche Sprache als Kommunikationsform tatsächlich qualitativ sich von anderen Kommunikationsformen unterscheiden. Und so werden wir eine ganze Reihe von Merkmalen in der Folge zu diskutieren haben. Ich nehme die Antwort jetzt nicht drauf, nicht vorweg, ob der Mensch qualitativ tatsächlich was Neues, was Einzigartiges ist. Da werden wir sehen, was bei unseren Diskussionen herauskommt. Aber das ist jedenfalls die Frage, auf die es ankommt. Gibt es, bitte.
Also wie weit wird der Unterschied zwischen Neandertal und Homo sapiens gerechnet? Und da ist doch
Die Frage, die ist seit Jahrzehnten Anthropologen beschäftigt, Paläoanthropologen, die Neandertaler geben nach wie vor viele Rätsel auf, obwohl sie zu den am besten untersuchten fossilen Menschen gehören, die auch noch bis vor relativ kurzer Zeit gelebt haben. Also in aller Kürze beantwortet, was man über die Neandertaler weiß, erstens jetzt rein biologisch, anatomisch waren sie gedrungener als Homo sapiens, etwas robuster und etwas schwerer. Zweitens, es waren intelligente Hominiden, also vergleichbar mit Homo sapiens und in vieler Hinsicht. Mit einer vielleicht Wahrscheinlichkeit haben sie ihre Toten bestattet, einen Totenkult gepflegt, was also ein Hinweis ist auf ein Bewusstsein, das sehr ähnlich dem unseren gewesen sein muss. Ein Todesbewusstsein wird uns noch später beschäftigen. Sie haben natürlich Kultur produziert, der Totenkult ist ja natürlich schon ein spezifischer Aspekt von Kultur, waren insgesamt so hochintelligent. Über ihr Verschwinden wird nach wie vor, es ist bis heute nicht wirklich hundertprozentig klar, warum die verschwunden sind und was da genau passiert ist. Bis vor kurzem hat man die Neandertaler als Homo sapiens bezeichnet, Homo sapiens neandertalensis. Heute hat man das inzwischen wieder aufgegeben, man spricht nur von Homo neandertalensis, was immer das bedeuten mag. Beantwortet das die Frage eins, zwei, grob?
Eigentlich nicht, weil für mich wäre die Frage, wenn Sie jetzt darüber geben, dass es eigentlich Menschen sich zwei Arten von Menschen gibt, dann ich werde mich die Frage schon etwas abgeschwächt,
fragen,
was das spezifisch
Einzige ist. Eine der faszinierendsten Geschichten in der Evolutionsgeschichte des Menschen und der Menschenartigen, das ist er wohl, ist der Umstand, dass über lange Zeiträume immer wieder, nach allem, was die Fossilfunde und so weiter zeigen, mehrere Arten gleichzeitig gelebt haben. Also für uns heute nicht vorstellbar ist. Wir sind eine Art, es gibt keine zweite Menschenart. Ja, also wie man früher glaubt, dass da Rassen und so weiter, das ist, wir sind alle eine Art, das ist überhaupt keine Frage. Genetisch sehr einheitlich. Und zu verschiedenen Zeiten müssen also, wenn die Fundsituation nicht völlig falsch ist, verschiedene Arten gleichzeitig, ja sogar ineinander überlappenden Gebiete in Afrika vorwiegend gelebt haben. Das ist natürlich eine der faszinierenden Fragen, wie haben die sie wahrgenommen? Haben sie sich bekämpft, waren sie friedlich, also da werden wir noch lange drüber nachdenken müssen, bis diese Fragen beantwortet sind. Aber jedenfalls, das war auch für mich jedenfalls eine der faszinierendsten Geschichten, dass es gab offenbar verschiedene Zeiten, wo verschiedene Menschenarten miteinander gelebt haben. Eben auch Neandertaler, Homo sapiens, die haben sich getroffen, ganz klar. Es ist nur nicht ganz sicher, wie man die längste Zeit dachte, dass es Homo sapiens war, der moderne Mensch, der die Neandertaler ausgerottet hat. Das dachte man längere Zeit, das ist eigentlich, das war der erste Völkermord in der Geschichte des Homo sapiens, nicht erst im Dritten Reich, sondern schon vor 28.000 Jahren wurde eine ganze Art, aber Mensch wohlgemerkt. Das ist heute nicht mehr so sicher. Es kann sein, dass Homo sapiens seinen Anteil am Verschwinden des Neandertalers hat, indem er den verdrängt hat und mit moderneren Waffen und so weiter, ihm seinen Lebensraum strittig gemacht hat, aber ob er wirklich für die Ausrottung des Neandertalers verantwortlich war, das ist umstritten. Wahrscheinlich war es nicht so, aber wie gesagt, das Rätsel der Neandertaler ist immer noch nicht wirklich gelöst. Ich glaube, Sie wollten mehr.
Ja, zum Beispiel Schimpansen und Schimpansen, wenn wir nehmen, aus der Perspektive so eine Unterscheidung finden. Wir finden keine starke Unterscheidung, sondern eine Kontinuität.
Kontinuität?
Ja. Also aus dieser Perspektive
Wir sollten eines uns klar machen, wenn wir Schimpansen heranziehen oder Gorillas oder was auch immer unter den gegenwärtig Lebenden, dann sind das nur jetzt Vergleiche in horizontaler Hinsicht. Die leben ja mit uns und sind ja nicht unsere Vorfahren. Wir stammen ja nicht von Schimpansen ab oder von Gorillas, das sind ihrerseits Produkte von eigenen Stammbaumästen. Die Frage der Kontinuität ist ja dann letzten Endes nicht die des kontinuierlichen Übergangs zwischen Schimpansen und Menschen, sondern in historischer, also vertikaler Hinsicht gesehen, das ist dann eben die große Frage, wo beginnt der Mensch? Denn zu dem Zeitpunkt... wir werden darüber noch reden, aber zu dem Zeitpunkt, als sich diejenigen, als sich der Stammbaumast, metaphorisch gesagt, der zu Menschen führte, dann abgespalten hat von anderen, hatten ja die Schimpansen schon ihren eigenen Weg. Also da ist dann insoweit wenig Sinn, der Schimpansen mit Menschen zu vergleichen. Interessant ist dann der Übergang zwischen den gemeinsamen Vorfahren der Schimpansen und der Menschenartigen. Menschenartig ist natürlich wiederum ein nicht unproblematischer Ausdruck. Leider, ja, wie man es nimmt, in den letzten Jahren ist für mich jedenfalls einiges durcheinander geraten. Ich war gewohnt, das war auch die längste Zeit üblich, man unterschied Hominiden, das sind Menschenartige, von Pongiden, das sind Menschen haben, eine klare Sache. Inzwischen, wenn Sie die Literatur zur Hand nehmen, ist das völlig anders, ja? Viel komplizierter zum Teil. Die Hominiden sind ja auch die Schimpansen und die Gorillas und die Orangutans. Für Menschen gibt es nicht mehr, oder Menschenartige, nicht mehr den Ausdruck Hominiden oder Hominide. Es sind die Hominini und die Panini sind dann die Schimpansen. Es wird darüber diskutiert, gibt es auch die Gorillini als eigenes, das ist kein Mist, das ist eine ganze Literatur, tausende Seiten Literatur, die mich, wie gesagt, ein bisschen verwirrt hat. Nicht? Also das war bis vor kurzem relativ, für mich ist mir ziemlich einfach, da das System der Primaten und der... Aber das hängt auch zusammen damit, dass sich in der Paläoanthropologie nicht nur die Zahl der Funde in den letzten 20, 30 Jahren permanent erhöht hat, sondern es hängt auch eben damit zusammen, dass man unterschiedliche Kriterien festlegt zur Definition von Menschen, von Schimpansen und so weiter. Und es gibt jetzt Anthropologen oder Primatologen, die sagen, wir sind der dritte Schimpanse. Da gibt es ein Buch mit dem Titel Der dritte Schimpanse von dem Amerikaner Jared Diamond. Und der dritte Schimpanse sind eben wir, neben dem gewöhnlichen Schimpansen und dem Zwergschimpansen und dem Bonobo. Das heißt, dieser Autor stellt uns mit den zwei Schimpansen in eine sehr enge Gruppe, eine Familie. Das heißt, wir sind gar nicht mehr, wir müssen jetzt gar nicht mehr reden über Menschen, wir müssen gleich über die drei Schimpansenarten in Zukunft reden. Also das erwähne ich, weil Sie da in der Literatur mitunter eine verwirrende Situation antreffen können, die eben nichts weiter zeigt, nicht mehr und nicht weniger zeigt, als dass das Problem eben der Menschwerdung ein wirklich gravierendes Problem ist und es eben nicht nur abhängt von der Fundsituation und von Knochen und so weiter, sondern eben auch von Interpretation. Und das ist ja wieder bei der Frage, was ist eben ein Mensch? Und die Frage wird uns dann im Weiteren noch ausführlich beschäftigen. Ja, für heute danke für Ihr Interesse.